Rainer, lies mal vor.
Kapitel 4. Die Erzählung.
Vor allem, mein Herr,
sagte Caderousse,
vor allem muss ich Sie bitten, mir zu versprechen, dass Sie, wenn Sie von den Umständen Gebrauch machen, die ich Ihnen mitteilen werde, nie sagen, von wem diese Mitteilung herrührt. Denn die Leute, von denen ich zu sprechen habe, sind reich und mächtig, und wenn sie mich nur mit dem Finger berührten, würden sie mich wie Glas zerbrechen. Seien Sie unbesorgt, mein Freund. Ich bin Priester, und die Bekenntnisse sterben in meiner Brust. Erinnern Sie sich, dass wir keinen anderen Zweck haben als den, den letzten Willen unseres Freundes würdig zu erfüllen? Sprechen Sie also ohne Schonung wie ohne Hass. Sagen Sie die volle Wahrheit. Ich kenne die Personen nicht, von denen die Rede sein wird, und werde sie wohl nie kennenlernen. Überdies bin ich Italiener und nicht Franzose. Ich gehöre Gott und nicht den Menschen und kehre in mein Kloster zurück, das ich nur verlassen habe, um den letzten Willen eines Sterbenden zu vollziehen.
Dieses bestimmte Versprechen schien Caderousse einige Sicherheit zu verleihen.
»In diesem Fall«,
versetzte er,
»will und muss ich Ihnen die Täuschung über diejenigen nehmen, die der arme Edmond für treu und redlich hielt. Fangen Sie mit seinem Vater an, bitte. Edmond hat mir viel von dem Greis gesprochen, für den er eine tiefe Liebe hegte.«
»Diese Geschichte ist sehr traurig, mein Herr«,
erwiderte Caderousse seufzend. »Sie kennen wahrscheinlich den Anfang.«
»Ja«,
versetzte der Abbé.
»Edmond hat mir die Sache bis zu dem Augenblick erzählt, wo er in einer kleinen Schenke in der Nähe von Marseille verhaftet wurde, und nie hat er eine von den fünf Personen wiedergesehen, die ich ihnen nannte. Nie hat er von ihnen sprechen hören.«
»Nun wohl. Als Dantès einmal verhaftet war, lief Herr Morel weg, um Erkundigungen einzuziehen. Sie fielen sehr traurig aus. Der Greis kehrte allein nach Hause zurück, legte weinend seinen Hochzeitsrock zusammen, schritt den ganzen Tag in seinem Zimmer auf und ab und ging abends nicht schlafen. Denn ich wohnte unter ihm und hörte ihn die ganze Nacht umhergehen. Ich muss sagen, ich schlief selbst auch nicht. Der Schmerz dieses armen Vaters tat mir sehr weh, und jede seiner Tritte zermalmte mir das Herz. Am anderen Tag kam Mercedes nach Marseille, in der Absicht, den Staatsanwalt um seinen Schutz anzuflehen. Sie erreichte nichts. Sie besuchte zugleich auch den Greis. Als sie sah, dass er so düster und niedergeschlagen war, dass er die Nacht ohne sich zu Bett zu legen zugebracht und seit dem vorhergehenden Tage nichts gegessen hatte, wollte sie ihn mit sich nehmen, um ihn zu pflegen. Aber der Greis willigte nicht ein. »Nein«, sagte er, »ich werde das Haus nicht verlassen, denn mich liebt mein armer Sohn vor allem anderen, und wenn er aus dem Gefängnis kommt, wird er zuerst zu mir laufen. Was würde er sagen, wenn ich ihn hier nicht erwarte?« Ich belauschte dies alles durch die Wand, denn es wäre mir lieb gewesen, Mercedes hätte ihn bestimmt, ihr zu folgen. Der Tag und Nacht über mir erschallende Tritt ließ mir keinen Augenblick Ruhe.
»Aber gingen Sie denn nicht selbst zu dem Greise hinauf, um ihn zu trösten?«
fragte der Priester.
»Ach, Herr«,
erwiderte Caderousse,
»man tröstet nur die, welche getröstet sein wollen. Er aber wollte dies nicht. Überdies kam es mir vor, als hätte er einen Widerwillen gegen meinen Anblick. In einer Nacht jedoch, da ich sein Schluchzen hörte, konnte ich nicht widerstehen und ging hinauf. Als ich jedoch an die Tür kam, schluchzte er nicht mehr, er betete. Ich kann Ihnen nicht wiederholen, welche beredten Worte, welche erbarmenswerten Bitten er fand. Es war mehr als Frömmigkeit, es war mehr als Schmerz. Ich, der ich kein Heuchler bin und die Jesuiten nicht liebe, sagte mir auch an diesem Tag, es ist ein Glück, dass ich allein bin und dass der liebe Gott mir keine Kinder geschenkt hat. Denn wenn ich Vater wäre und empfände einen Schmerz wie der arme Greis und könnte weder in meinem Geist noch in meinem Herzen finden, was er dem guten Gott sagt, so stürzte ich mich geradewegs ins Meer, um nicht länger zu leiden. Armer Vater,
murmelte der Priester.
Von Tag zu Tag lebte er einsamer und abgeschiedener. Herr Morell und Mercedes kamen oft, ihn zu besuchen, aber seine Tür war verschlossen und er antwortete nicht, obgleich ich bestimmt wusste, dass er zu Hause war. Als er eines Tages gegen seine Gewohnheit Mercedes einließ und das arme Kind selbst in Verzweiflung ihn zu trösten suchte, sagte er: »Glaube mir, meine Tochter, er ist tot. Und statt dass wir ihn erwarten, erwartet er uns. Ich bin sehr glücklich, denn ich bin älter und werde ihn folglich zuerst wiedersehen.« Bei aller Gutmütigkeit hört man am Ende doch auf, die Menschen zu besuchen, die einen traurig machen. So blieb der alte Dantes zuletzt ganz allein. Ich sah nur noch von Zeit zu Zeit unbekannte Leute zu ihm hinaufgehen, die mit irgendeinem schlecht verborgenen Päckchen zurückkamen. Ich begriff, welche Bewandtnis es mit diesen Päckchen hatte. Er verkaufte nach und nach, was er besaß, um zu leben. Endlich nahm es bei dem guten Mann ein Ende mit seiner armseligen Habe. Er war 3 Mietzinse schuldig, man drohte ihm mit Hinauswurf. Er bat um 8 Tage Geduld, die man ihm bewilligte. Ich erfuhr diesen Umstand, weil der Hauseigentümer mich gleich darauf besuchte. Während der ersten 3 Tage hörte ich ihn wie gewöhnlich auf- und abgehen. Am 4. vernahm ich nichts mehr. Ich ging hinauf, die Tür war verschlossen. Durch das Schlüsselloch sah ich den Greis jedoch so bleich und entstellt, dass ich ihn für sehr krank hielt, Herrn Morell benachrichtigen ließ und zu Mercedes lief. Beide eilten herbei. Herr Morell brachte einen Arzt. Der Arzt erkannte eine Magen-Darm-Entzündung und verordnete Diät. »Ich war dabei, Herr, und ich werde nie das Lächeln des Greises bei dieser Verordnung vergessen.« Von nun an öffnete er seine Tür. Er hatte eine Entschuldigung, dass er nicht mehr aß. Der Arzt hatte Diät verordnet. Der Abbé stieß einen Seufzer aus. Mercedes kam wieder. Sie fand ihn so verändert, dass sie ihn wie das erste Mal in ihr Haus bringen lassen wollte. Es war dies auch Herrn Morells Ansicht, der ihn mit Gewalt dorthin schaffen wollte. Doch der Greis schrie dergestalt, dass sie Angst bekamen. Mercedes blieb an seinem Bett. Herr Morell entfernte sich, nachdem er Mercedes durch ein Zeichen bedeutet hatte, er ließe eine Börse auf dem Kamin. Aber aufgrund der Verordnung des Arztes wollte der Greis nichts zu sich nehmen. Endlich, nach 9 Tagen der Verzweiflung und Enthaltsamkeit, verschied er mit Flüchen für die Urheber seines Unglücks. Zu Mercedes aber sagte er noch: »Wenn du meinen Edmond wieder siehst, so sag ihm, ich sei ihn segnend gestorben.« Der Abbé stand auf, ging 2-mal im Zimmer auf und ab, wobei er seine zitternde Hand an seine trockene Kehle legte. »Und Sie glauben, er starb?« »Hungers, mein Herr, Hungers! Dafür stehe ich, so wahr wir hier 2 Christen sind«, antwortete Caderousse. Der Abbé ergriff mit krampfhafter Hand noch das halbvolle Glas, leerte es auf einen Zug und setzte sich nieder, die Augen gerötet und die Wangen bleich.
»Gestehen Sie, dass dies ein großes Unglück ist«, sagte er mit heiserer Stimme.
»Umso größer, mein Herr, als es nicht Gott herbeigeführt hat, sondern die Menschen allein schuld daran sind.«
»Wenden wir uns also diesen Menschen zu.
Doch vergessen Sie nicht«, rief der Abbé mit beinahe drohender Miene,
»Sie haben mir alles zu sagen versprochen. Wer sind die, denen es zuzumessen ist, dass der Sohn vor Verzweiflung und der Vater vor Hunger starb?«
2 Menschen, die auf ihn eifersüchtig waren. Der eine aus Liebe, der andere aus Ehrgeiz. Fernand und Danglars.
»Was haben sie aus Eifersucht getan?«
»Sie denunzierten Edmond als bonapartistischen Agenten.«
»Welcher von beiden tat es? Welcher von beiden ist der wahre Schuldige?«
»Beide, Herr.« Danglars schrieb die Anzeige mit der linken Hand, um seine Schrift zu verstellen, und Fernand schickte sie ab.
»Ja, so ist es«,
murmelte der Abbé.
»O, Faria, Faria, wie gut kanntest du die Menschen.«
»Waren sie auch dabei?«
»Ich?«
versetzte Caderousse erstaunt. »Wer hat Ihnen gesagt, dass ich dabei war?« Der Abbé sah, dass er zu weit gegangen war, und erwiderte,
»Niemand. Doch um alle diese Einzelheiten so genau zu kennen, müssen Sie notwendig Zeuge gewesen sein.«
»Das ist wahr«, sagte Caderousse mit erstickter Stimme,
»ich war dabei.« »Und Sie haben sich dieser Schändlichkeit nicht widersetzt? Folglich sind Sie ein Mitschuldiger.«
»Herr, Sie hatten mich so trunken gemacht, dass ich beinahe die Vernunft verlor. Ich sah nur noch durch eine Wolke. Alles, was ein Mensch in einem solchen Zustand sagen kann, sagte ich, aber beide erwiderten, sie hätten nur einen Scherz machen wollen, und dieser Scherz hätte keine Folgen. Doch am anderen Tage sahen sie, dass er Folgen hatte. Sie sagten aber nichts und waren dabei, als man ihn verhaftete.«
»Ja, Herr, ich war dabei und wollte alles sagen. Danglars hielt mich jedoch zurück.
Wenn er etwas schuldig ist, sagte er zu mir, wenn er wirklich an der Insel Elbe angehalten, wirklich einen Brief für das bonapartistische Komitee in Paris mitgenommen hat, wenn dieser Brief bei ihm gefunden wird, so werden die, welche ihn unterstützt haben, als seine Mitschuldigen betrachtet werden.« Ich fürchtete mich und schwieg. Ich gestehe, es war Feigheit, aber kein Verbrechen.
»Ich begreife, Sie ließen die Sache eben gehen.«
»Ja, Herr, und das plagt mein Gewissen bei Tag und bei Nacht. Ich schwöre Ihnen, ich bitte Gott sehr oft um Verzeihung, und zwar umso mehr, als diese Handlung, die einzige, die ich mir in meinem ganzen Leben vorzuwerfen habe, ohne Zweifel die Ursache meines Unglücks ist. Ich büße einen Augenblick der Selbstsucht und sage auch immer zu Carconte, wenn sie sich beklagt, »Schweig, Frau, Gott will es so.« Und Caderousse neigte das Haupt mit allen Zeichen wahrer Reue.
»Gut«, sagte der Abbé, »Sie haben offenherzig gesprochen. Sich so anzuklagen, heißt Verzeihung verdienen.« »Leider ist Edmond tot und hat mir nicht verziehen.« »Er wusste es nicht.«
»Aber nun weiß er es vielleicht«, sagte Caderousse. »Man sagt, die Toten wissen alles.« Es trat ein kurzes Stillschweigen ein. Der Abbé war aufgestanden und ging nachdenklich auf und ab. Dann kehrte er zu seinem Platz zurück und setzte sich wieder.
»Sie haben mir schon zwei- oder dreimal einen gewissen Herrn Morel genannt«, sagte er. »Wer war dieser Mann?«
»Der Räder der Pharao, Dantes' Patron.«
»Und welche Rolle spielte er in dieser traurigen Geschichte?«
»Die Rolle eines redlichen, mutigen, liebevollen Mannes. 20-mal verwendete er sich für Edmond. Als der Kaiser zurückkehrte, schrieb er, bat er, drohte er dermaßen, dass er bei der zweiten Restauration als Bonapartist hart verfolgt wurde. 20-mal kam er, wie ich Ihnen sagte, zu Dantes' Vater, um ihn in sein Haus zu nehmen, und einen oder zwei Tage vor seinem Tod ließ er, wie ich ebenfalls erwähnte, eine Börse auf dem Kamin, womit man die Schulden des guten Mannes bezahlte und seine Beerdigung besorgte, so dass der arme Greis wenigstens sterben konnte, wie er gelebt hatte, ohne jemand Unrecht zu tun. Ich habe die Börse noch, eine große Börse von roter Seide.«
»Und dieser Herr Morel lebt noch?«
»Ja.« »Dann muss er ein vom Himmel gesegneter Mann. Er muss reich, er muss glücklich sein.« Caderousse lächelte bitter und erwiderte, »Ja, wie ich.«
»Wie? Herr Morel wäre unglücklich?«
rief der Abbé. »Er ist der Armut nahe. Mehr noch, er steht an der Grenze der Schande. Ja, nach 25-jähriger Arbeit, nachdem er die ehrenvollste Stellung in der Marseiller Handelswelt erlangt hatte, ist Herr Morel völlig zugrunde gerichtet. Er hat in 2 Jahren 5 Schiffe verloren, 3 Bankrotte erlitten, und seine einzige Hoffnung steht nun auf eben dieser Pharao, den der arme Dantes kommandierte. Dieses Schiff soll mit einer Ladung Cochinell und Indigo aus Indien zurückkommen. bleibt es auch aus, wie die anderen, so ist er verloren.
»Hat der unglückliche Frau und Kinder?«
fragte der Abbé. »Ja, er hat eine Frau, die sich wie eine Heilige benimmt. Er hat eine Tochter, die einen Mann heiraten sollte, den sie liebt, den aber seine Familie, ein zugrunde gerichtetes Mädchen, nicht heiraten lassen will. Er hat endlich einen Sohn, der Leutnant ist. Doch, Sie begreifen, all dies verdoppelt den Schmerz des Armen, statt ihn zu mildern. Wäre er allein, so würde er sich einfach die Hirnschale zerschmettern.«
»Das ist furchtbar«, murmelte der Abbé.
»So belohnt Gott die Tugend«, sagte Caderousse. »Ich, der abgesehen von dem, was ich Ihnen erzählte, nie eine schlechte Handlung begangen hat, bin im Elend. Wenn ich meine arme Frau am Fieber habe hinscheiden sehen, ohne etwas für sie tun zu können, werde ich Hungers sterben wie der alte Dantès, während Fernand und Danglars sich auf dem Golde wälzen.«
»Wieso?«
»Weil sich bei Ihnen alles zum Guten gewendet hat, wie sich bei ehrlichen Leuten alles zum Schlimmen wendet.«